Parasport.
Ein Podcast von Metrix und dem Österreichischen Paralympischen Komitee.
Mit Christina Lechner.
Und Felix Pick.
Herzlich willkommen zur Folge 11 von Parasport. Hallo Christina.
Hallo Felix. Hast du eigentlich schon deine Ski noch parat?
Ja, habe ich kürzlich in den Keller geräumt. Also die Saison bei mir ist beendet. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, sie ist auch beendet, aber ich liebäugle immer noch mit seinem Gletschertraining, einem privaten. Wird sich wahrscheinlich zeitlich nicht ausgehen, aber Freude wird es mir schon machen.
Ja, nichtsdestotrotz, egal ob du zum Gletschertraining noch kommst oder nicht, wir wollen heute über Skisport sprechen, über alpinen Skisport, und da soll uns das Wetter und der Sommer nicht davon abhalten.
Richtig, und wir haben heute zwei, darf man sagen, der weltbesten Paraalpin-Skifahrerinnen bei uns zu Gast. Sie sind nicht nur in Österreich, sondern auch international bereits bekannt als zwei Damen aus der wohl bekanntesten Skifamilie derzeit. Froni Veronika Aigner ist unter den sehbehinderten Skifahrerinnen zur absoluten Weltspitze vorgefahren. Sie hat 2022 bei den Paralympics in Peking zwei Goldmedaillen gewonnen und erst heuer 2023 bei der WM wieder in ihren Disziplinen Slalom und Riesenslalom Gold geholt. Nicht ganz unbeteiligt an ihren Erfolgen ist ihre Schwester Elisabeth Lisi Aigner. Sie fungiert für Froni als Guide und leitet die Technikspezialistin durch die Tore. Wie genau die beiden zusammenarbeiten, das werden wir gleich noch im Detail erfahren. Aber jetzt ganz herzlich willkommen, Froni und Lisi Aigner.
Hallo. Hallihallo.
Hallo ihr beiden. Sagen wir gleich vorab noch dazu, ihr sitzt gerade in einem Café und da hört man im Hintergrund immer wieder mal ein bisschen Geklapper und andere Stimmen bei euch. Aber das soll uns nicht weiter stören. Froni, du startest bei Skirennen in der Klasse B2. Da gibt es natürlich eine genaue und recht komplizierte Definition dahinter. Da gibt es Angaben zum Sehvermögen, das man haben darf, um in dieser Klasse zu starten. Aber kannst du uns ein bisschen aus der Praxis schildern, wie charakterisiert sich denn für dich diese Klasse B2 bei Skirennen?
Also bei uns im Parasport gibt es grundsätzlich einmal zwei Kategorien, die Stehenden, die Sitzenden und die Sehbehinderten. Und in der Sehbehindertengruppen gibt es jetzt auch wieder drei Unterkategorien, B1, B2 und B3. B1 sind Frühblinde mit ein bisschen Sehrest, die fahren mit einer abgedunkelten Brille. Ich bin bei B2, weil ich habe um die 8% Sehrest, also ich fliege da rein. Und B3, das ist um die 10% herum. Und ja, die Unterkategorien gibt es deswegen, damit das ein bisschen gleichgestellt wird, also die was nichts sehen, die fahren um die 0,66 pro Sekunden. Das heißt, eine Sekunde ist nicht eine Sekunde, sondern 0,66 lang. Und B2 hat jetzt einen niedrigeren Faktor. Das heißt, wir fahren um die 0,8 bis 0,9%. Und die B3er fahren mit 0,95, sagen wir so. Genau weiß ich es leider nicht. Da gibt es ja Listen, aber dass das halt einfach gleichgestellter wird und gerechter.
Also es gibt da unterschiedliche Faktoren, mit denen dann die Zeiten umgerechnet werden, um sie vergleichbar zu machen. Und das heißt, dass du dann auch gegen die Athletinnen aus den Klassen B1 und B3 antrittst, aber eben dann in der Wertung mit dem entsprechenden Faktor berücksichtigt wirst?
Ja, genau. Also dass da einfach eine Gerechtigkeit herrscht, dass die, die was fullblind sind, auch mit denen mithalten können, die was noch mehr Sehvermögen noch haben, dass das einfach, wie gesagt, gerecht wird.
Mhm. Ihr zwei, also du und Lisi, ihr habt ja einen höchst erfolgreichen Winter hinter euch. Was sind denn deiner Meinung nach so die ausschlaggebenden Faktoren dafür gewesen?
Ja, auf jeden Fall die Motivation, dass wir da weiter dann, wo wir aufgehört haben, letzte Saison. Und schon klar, es hat ein paar Sachen gegeben, die was nicht passt haben, aber dadurch, dass wir mit der Lisi zusammen in einem Team sind, ja, da bauen wir uns immer gegenseitig auf. Und auch wenn man jetzt mal einen demotivierenden Tag hat, bist du ja immer mit der Schwester unterwegs, man ist nie alleinig und da motivieren wir uns immer gegenseitig. Und ja, das war heuer definitiv ein großer Faktor und natürlich die Freude am Skifahren.
Ja, Stichwort Schwester. Du hast ja auch noch eine jüngere Schwester, die als Skirennfahrerin erfolgreich ist und gegen die du ja auch direkt antrittst. Und so hat sich's ergeben, dass du letztes Jahr einmal bei den Paralympics ihr eine Goldmedaille weggeschnappt hast und heuer wieder gleich bei der Weltmeisterschaft. Und bei all deinen Goldmedaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften war auch deine kleine Schwester Babsi mit am Stockerl. Wie fühlt sich das an, mit der kleinen Schwester gemeinsam am Stockerl zu stehen?
Ja, schon klar, ich habe sie ein bisschen weggeschnappt, aber ja, das gehört dann trotzdem auch indirekt was dazu, weil in einem normalen Ski-World Cup oder so schnappt man im Endeffekt der zweitplatzierten auch die Guide mit einem weg, so blöd was klingt, aber ja, wir sind eine Familie, zwar sind wir auf der Piste voll die Konkurrenten, aber davor und danach, sie sind halt einfach Geschwister und man vergut es einfach an jeden und auch wenn ich jetzt mal ausblähen sollte oder so, bin ich nicht böse, dass die Babsi zu mir gewonnen hat, sondern man vergut es einfach gegenseitig und ja, mit der Schwester auch noch am Podest zum Stehen, das ist auf jeden Fall ein Ereignis, was nicht jeder hat und ja, also es ist ein riesiger Familienmoment.
Aber gibt es da auch Rivalitäten zwischen euch zwei oder ist das eher ein gegenseitiges sich Motivieren?
Es ist eigentlich ein gegenseitiges Motivieren, weil ja, Babsi hat es manchmal auch nicht leicht und da motiviert man es halt trotzdem auch und ja, weiß ist man es nicht. Also ich hätte es mir zumindest noch nie gesagt, dass ich jetzt vor ihr bin. Es motiviert sie natürlich auch, dass mir halt dann trotzdem vielleicht beim Training oder so auch mal schneller ist. Das merkt man ja voll auch, dass heuer war es so, beim Training schneller war als ich. Und da steigt die Motivation bei ihr auch. Ja, also da gibt es jetzt kein Kriegsbein, was man verkaufen müsste, sondern das ist einfach Familie und da gab es nie Streitereien.
Lisi, Babsi Aigner fährt ja heute mit Clara Sikora als Guide, aber du hast selbst auch Babsi als Guide begleitet. Und Froni hat auch vorher gesagt, ihr motiviert euch gegenseitig, ihr spornt euch an. Wie erlebst du diese geschwisterliche Rivalität, diesen Wettstreit und diese gegenseitige Motivation in der Familie?
Ja, genau. Ich bin am Anfang mit der Babsi gefahren und da ist nämlich unsere ältere Schwester noch mit der Froni gefahren. Und dann habe ich halt aufgehört, selber zu fahren und habe das dann übernommen von der Irmi, ihr Guideplatz eigentlich. Und ja, es ist irgendwie voll schön zum Miterleben, dass man das alles mit der Familie teilen kann. Also ich habe das schon gemerkt bei den Paralympics, wenn da die ganze Familie auf dem Podest steht, also da kommen Gefühle auf, die habe ich, ja, die kennt man so eigentlich gar nicht. Und dass man eigentlich alles mit der Familie miterleben darf und ein Training, also wir korrigieren uns auch gegenseitig aus, damit jeder profitiert vom Training. Und ja, es ist einfach ein schönes Gefühl. Also ich möchte das auf jeden Fall nicht missen.
Ja, Stichwort Training. Wir stellen uns das relativ schwierig vor, dass du deine Schwester da durch die Tore guidest und das bist ja auch verantwortlich dafür, dass ihr beide ohne Torfehler und ohne Sturz ins Ziel kommt. Kannst du das aus deiner Perspektive berichten, wie so ein Skirennen oder auch ein Training mit dir und Froni in der Praxis abläuft?
Also bei uns ist auf jeden Fall wichtig, wir haben vor jedem Rennen und vor jedem Training haben wir eine Besichtigung. Also wir schauen uns das an, wie die Tore gesteckt sind und welche Kombinationen das drinnen sind. Weil für mich ist halt auch wichtig, dass ich alles durchs Funk sage, was ich halt nicht wahrnehmen kann. Also ich sage ja Hornadeln, Vertikale und Hopp ist für Links- und Rechtsschwünge. Und alles, was sie halt nicht wahrnehmen kann, wie Wellen oder irgendwelche Unebenheiten auf der Piste, sage ich der Froni dann an.
Also du hast das schon angesprochen, ich habe jetzt beide sozusagen einen Knopf im Ohr, über den ihr kommuniziert und ein Mikro. Aber woher weißt du zum Beispiel, wie schnell du fahren musst? Ihr müsst ja auch immer einen gewissen Abstand einhalten. Du kannst ja auch während dem Fahren im Renntempo, stelle ich mir vor, nur schwer zurückschauen. Wie machst du das praktisch?
Also ich habe schon ein paar Mal probiert, dass ich zurückschaue während dem Fahren. Das sind halt so gewisse Stellen, wo ich mir denke, da bin ich relativ safe am Ski. Sicher ist jetzt nicht kein Vorteil für mich, weil ich die alpine Grundposition dann auflösen muss, was für mich natürlich auch schwerer ist. Aber ich bin mit so einem neonfärbigen Bip ausgestattet, wo sie die Froni ein bisschen orientieren kann. Und das ist irgendwie das, was das jahrelange Training einfach herausfinden muss, wie schnell der Athlet im Stein oder im Flachen fahren muss. Das macht eigentlich fast 90% vom ganzen Training aus, dass man sich während dem Skifahren einfach zusammenredet und zusammenspricht, wie schnell kann ich wo fahren. Und die Froni gibt mir dann halt auch so einen Input zurück, ich soll langsamer fahren, jetzt kann ich schneller fahren und an dem muss ich mich einfach richten.
Also ihr werdet das wahrscheinlich auch beim Freifahren immer wieder und gerade jetzt auch in der rennfreien Zeit, stelle ich mir vor, auch durch einfaches Schwingen auf der Piste ausprobieren. Ist das richtig?
Ja, genau. Also beim Freifahren tun wir die Kommandos, die was wir während dem Rennen haben, einfach auch durchgehen. Wenn wir zum Beispiel Schule fahren, tue ich die Froni manchmal von der Seite oder sogar von hinten kommentieren, wenn wenig Leute auf der Piste sind, damit wir einfach in jeder Phase ein Training haben.
Und während dem Lauf, heißt das, dass nur du ausschließlich sozusagen die Informationen oder die Kommandos über das Rennen und die Strecke an die Froni weitergibst oder kriegst du auch Informationen von ihr dann?
Hauptsächlich kommen die Kommandos von mir, nur wenn es irgendwas gibt, dass ich schnell wegfahre oder vielleicht ist auch schon mal vorgekommen, dass ich zu langsam war und sie sagt, okay, jetzt kannst du mal aufs Gas drücken, dann kommen von ihr die Inputs, aber grundsätzlich von mir.
Froni, all das, was Lisi jetzt erzählt hat, verlangt ja irrsinnig viel Vertrauen, dass du da sozusagen im Blindflug hinter ihr herrasen kannst und dich einfach auf all das verlassen kannst und musst, was dir Lisi mitteilt. Wie bringst du das zustande, dass du dich da so drauf verlassen kannst? Es ist ja auch nicht ganz ungefährlich, im Renntempo Ski zu fahren.
Ja, ich habe trotzdem den großen Vorteil, dass die Lisi meine Schwester ist und sie kennt mich halt trotzdem seit 20 Jahren. Und ja, das Vertrauen, das spielt definitiv eine sehr große Rolle. Nicht nur auf so Pisten, sondern natürlich auch abseits. Und auch wenn ich mal einen Tag habe, wo ich voll schlecht gelaunt bin, die Lisi weiß sofort, wenn ich eine Antwort auf eine Frage gebe, wie es mich dann zum Ansprechen hat, weil sie es dann sofort merkt und wir uns einfach immer gegenseitig voll ergänzen, egal bei was.
Aber wie schaut es da aus, wenn jetzt zum Beispiel mal ihr einen Fehler macht oder du einen Sturz baust? Wirkt sich das dann gleich langfristig auf das Vertrauen aus, auf die Kommandos? Oder kannst du das dann auch wieder wegstecken und sagen, okay, das war jetzt ein Fehler, da ist jetzt ein Sturz passiert, was auch immer. Und jetzt geht es wieder gleich richtig weiter.
Also für einen Sturz kann die Lisi nichts, da bin ich dann oft schon selber schuld. Vor allem, wenn es ein Innenskifehler oder so ist, die Lisi kann man jetzt auch nicht die Technik auch noch ansagen, wie zum Fahren habe, weil sie es ja nicht sieht. Aber ja, wenn die Lisi oder so einmal einen Sturz hat oder so, ja, es kann an jedem passieren. Und ja, das Vertrauen, das verschwindet natürlich nicht, weil wir trotzdem auch so großes Vertrauen haben, das man seit ja, natürlich Jahren aufgebaut hat. Und dadurch, dass wir in der Familie sind, ist das Vertrauen einfach da und streiten da mal auch nie. Also da gibt es jetzt nichts, dass ich sage, das Vertrauen, das haut jetzt so viel nieder. Also ja, jeder macht einmal einen Blödsinn und da verschwindet das Vertrauen, glaube ich, lang nicht.
Sehr schön. Lass uns mal ein bisschen vom Skirennfahren wegkommen, ein bisschen auf den Alltag schauen. Du warst ja in einer Sportschule jahrelang. Wie hat das denn damals funktioniert? Wie viel Rücksicht konnte man denn da auf deine Sehbehinderung nehmen oder hat man da genommen?
Also am Anfang, ich und Lisi sind in die Skimittelschule Lilienfeld gegangen. Und ich war immer auch nicht ich wollte das halt auch Skifahren machen und wollte da unbedingt in die Schule gehen. Und ja, am Anfang waren sie da schon sehr skeptisch, weil sie mir generell ein Kind gehabt haben, die was auch Sehschwächen haben. Und somit war ich ab der vierten Volksschule in Lilienfeld, ab dem 9. Lebensjahr war ich im Internat. Dort bin ich Vormittag in die Volksschule gegangen, am Nachmittag habe ich zeitweise mittrainiert, wenn die Schüler jetzt am Nachmittag keinen Unterricht gehabt haben. Und ja, das erste Jahr war ich halt bei den Langläufern, weil sie noch nicht gewusst haben, was ich alles kann. Und ja, dadurch, dass mein Langlaufen überhaupt nicht taugt, war ich dann mitten im Jahr voll demotiviert zum Langlaufen. Aber sie haben halt gesehen, ich kann Sachen machen. Und so bin ich dann auch in die Hauptschule dort gegangen. Und ja, die haben mich einfach alles mitmachen lassen, was die anderen auch gemacht haben. Und schon klar bin ich hier und da gegen einen Baum im Rauch gefahren oder sowas. Aber es hat mich trotzdem nie abgehalten. Also ich bin schon sehr oft mit bunten Haaren gefahren, aber ich glaube, das war einfach das gute Erfolgsrezept, was wir als Familie haben, dass uns die Eltern trotzdem alles machen haben lassen, was wir wollen haben. Und egal was, Mama und Papa stehen immer hinter uns und egal welchen Weg wir einschlagen wollen, sie sagen, probiert es und findet es selber aus, ob es funktioniert oder nicht.
Euer Erfolgsrezept ist dann Abhärtung, oder wie?
Ja, so nach dem Motto. Also, ja, wir leben halt am Land und Mama, Papa hätten nie gesagt, das kreuzt jetzt nicht am Baum auf, weil es kennt es eh nicht und es sieht es ja eh nicht. Nein, sie haben uns aufgekrallt lassen und schon klar bin ich hier und da runtergeflogen, aber ich glaube, das passiert an ganz normalen Kindern.
Lisi, wir wissen, ihr müsst euch ja nicht nur im Training und in den Rennen sozusagen ganz exakt abstimmen, ihr müsst ja auch eure Trainingszeiten und ja, eure gemeinsamen Wettkampfeinsätze auch planen. Du bist jetzt als Polizeisportlerin angestellt und das gibt dir nicht nur sozusagen Sicherheit, deinen Sport ausüben zu können. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie das im Polizeisport funktioniert, wo ganz ähnlich wie beim Bundesheer, beim Zoll auch Parasportler und Parasportlerinnen in den Kader gewissermaßen aufgenommen wurden?
Genau, ich bin jetzt 3 Jahre bei der Polizei und was Besseres als wie dort kann man einfach nicht passieren. Also wir sind 5 Wochen im Jahr in der Schule in Graz, im BZS Graz. Und sonst in der Zwischenzeit kriegen wir halt für Trainings und Wettkämpfe und so frei. Und wir haben halt eine eigene Tabelle, wo wir halt täglich einschreiben müssen, was wir machen. Ich finde das eine super Sache, was sie machen, dass sie einfach Sportler unterstützen. Und ohne denen würde das einfach alles nicht gehen.
Das heißt, du hast sozusagen sehr viel Freiraum, um eure gemeinsamen Trainings und eben auch, wenn ihr mal wohin fahren müsst, weiter zu einem Training, wie es vielleicht im Sommer der Fall ist, dass du da die entsprechenden Freiräume bekommst. Und muss man sagen, dass die auch versichert seid entsprechend. Also für die Karriere nach der Karriere dann ist auch gesorgt. Aber vorher wollen wir euch noch hoffentlich lange gemeinsam bei den Rennen sehen.
Ja, genau. Also nach der Schule habe ich schon so Pläne, die was ich noch machen möchte. Bin gerade nebenbei dabei, den Privatpilotenschein für den Hubschrauber zu machen. Und ja, nach der Schule möchte ich auf jeden Fall die Aufnahmeprüfung machen für die Flugpolizei und dann schauen wir, wo der Weg so weitergeht.
Ja, mit Geschwindigkeit, da kennst du dich ja dann schon aus. Kommen wir mal von der Polizei und der Ausbildung in Richtung tatsächlich Alltag, Froni. Mich würde interessieren, wie managst du denn deinen Alltag? Hast du da irgendwelche Hilfsmittel, die du nutzt, oder hast du irgendwelche Tricks dir mit der Zeit angeeignet, mit denen du dann auch Dinge bewältigen kannst, die du vielleicht nicht ausreichend siehst?
Also ja, ganz genau, das ist halt auch, dass ich keinen Autoführerschein machen darf. Ja, wie ich dann 17 geworden bin, das kotzt halt dann an schon ziemlich. Aber man lernt einfach damit umzugehen. Öffentliche Verkehrsmittel fahren mittlerweile schon fast überall. Ich fahre seitdem ich 6 Jahre alt bin mit dem Zug, also ja, ich kenne es halt auch nicht anders. Und so im Alltag, da, ich habe leider, also leider, ich brauche es fast nicht, weil ich es nicht anders kenne, nicht wirklich Hilfsmittel. Schon klar, das Handy, das ist um einiges besser eingestellt. Aber ich mache trotzdem viel mit dem Gehör. Also wenn ich jetzt über Straßen gehe, wo jetzt weit und breit kein Zebrastreifen ist, da höre ich halt an, wo ein Auto kommt. Also mein Gehör ist ziemlich gut ausgeprägt. Ja, die Nase natürlich auch ist manchmal ein bisschen negativ, aber es ist dann auch wieder vorteilhaft, wenn alle anderen Sinne sehr gut geprägt sind. Wir sind halt landwirtschaftlich, auf einer Landwirtschaft daheim, sagen wir so. Und ich tue trotzdem Reiten daheim und dadurch, dass ich es nicht anders kenne, ja, ich kann mich nicht beschweren, sagen wir so. Also ich mache trotzdem das, was mir Spaß macht und im Alltag komme ich auch gut um. Also ich bin trotzdem erwachsen und kenne mich aus. Wenn ich wohin fahre, in Wien ist das auch super mit den Öffis. Also beschweren kann ich mich nicht.
Gibt es trotzdem Situationen, wo du dir manchmal gewisse zusätzliche Barrierefreiheit wünschst, oder bist du da wirklich ganz auf zufrieden?
Ich kann mich jetzt echt nicht beschweren. Ich kenne es nicht anders. Ich habe gewusst, wie ich mit Situationen umzugehen habe. Schon klar, hier und da, wenn ich einen Gehsteig oder so übersehe, ja, dann stolper ich halt, aber da kann man jetzt nicht viel Barrierefreiheit machen. Wenn ich wirklich was nicht sehe, oder natürlich, ich habe das Handy, wo ich überall sehe, wo ich hin muss, und mit der ÖBB-App oder sowas, da sehe ich auch genau, wann die Ankunftszeit ist, aber wenn ich wirklich was sehen muss, dann nehme ich mein Handy her und schalte die Kamera ein und vergesse dann die Kamera und dann schaue ich, wo ich hin muss. Also dadurch, dass das Handy heutzutage eh der treue Wegbegleiter des Alltags ist, habe ich da keine Probleme, weil dann schalte ich einfach Kamera ein und vergesse, was macht.
Also dein digitales Fernglas sozusagen.
Ja, genau.
Sehr schön. Machen wir doch noch einen kurzen Ausblick. Wie schaut es denn aus? Was habt ihr denn für Erwartungen für die nächste Saison? Gibt es da bestimmte Ziele?
Dadurch, dass jetzt kein Großevent ist wie WM oder Paralympics für mich, hat man heute halt einfach World Cup bestmöglichst beschreiten, in der Hoffnung auf eine weitere Kristallkugelhaie, ist ja eigentlich ein totes Jahr. Aber das große Ziel ist einfach an der Technik viel feilen, weil da fällt es immer an Technik, manchmal bei mir, sagen wir so. Und da ging es schon um einiges mehr. Also heuer wird wahrscheinlich ein ziemliches Technikjahr und schauen, dass wir da um einiges verbessern dann.
Ja, danke Froni und Lisi. Und wir wollen jetzt noch einen Perspektivenwechsel wagen und mal das Ganze aus der Sicht einer Mutter einer Leistungssportlerin bzw. Paraleistungssportlerin anschauen. Und dazu begrüßen wir jetzt Petra Aigner, die Mutter von Froni und Lisi und auch der weiteren Skistars Johannes und Babsi. Petra, hallo, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, hallo, danke.
Petra, du hast also 3 Kinder, deiner 5 Kinder mit Sehbehinderung und wir haben es von Froni gehört, du hast die sehr früh immer gefördert, dass sie sich auch fleißig bewegen und eigentlich alles ausprobieren haben dürfen. Kannst du uns ein bisschen so erzählen, was dein Zugang zu dieser ganzen Angelegenheit war und ist?
Bei uns war das so, dadurch, dass ich selber blind bin, habe ich ja mich in die Kinder irgendwie reinversetzen können. Natürlich ist jeder anders, keine Frage, aber ich stelle mir vor, es ist schwer, wenn du sehende Eltern hast und natürlich will man die Kinder beschützen, das ist gar keine Frage, nicht jeder. Und wenn man nicht weiß, wie das ist, dann ist man einfach viel vorsichtiger, als wie wenn man eh selber weiß, okay, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und das war eigentlich mein Zugang, dass wir gesagt haben, naja, dann probier es. Ich habe es noch anders erfahren. Das war früher, die Generation war einfach noch anders. Da bist du noch eher behütet worden. Mach das nicht, vorsichtig, das ist gefährlich, das und das. Und im Endeffekt wird man dann behindert. Ja, also ich sehe Sehbehinderung nicht als Behinderung. Ja, man hat ja eine Schwäche. Das haben viele andere auch irgendwo in irgendeinem Bereich. Aber es ist einfach, man wird mit der Zeit von der Gesellschaft behindert. Und das habe ich versucht, wirklich von klar auf irgendwie gegenzusteuern. Die Froni war erste, zweite Volksschule, ich kann es nicht genau sagen. Da haben alle Klassenkolleginnen, damals war diese Modesplein, man geht Tennis spielen. Ja, warum nicht? Die Froni wollte auch. Dass das nicht gut gehen kann, war für uns auch klar. Ja, aber diesen Schnupperkurs haben wir es auch mitmachen lassen und sie ist selber draufgekommen, wo die Grenzen sind. Okay, ist doch nicht so cool, funktioniert doch nicht so, wie ich die will. Und somit hat sie das dann besser akzeptieren können, als wir immer gesagt haben, nein, du darfst das nicht.
Aber kann das nicht auch in die andere Richtung losgehen, dass ein Kind dann erst recht das Gefühl bekommt, ich kann nicht mitmachen, ich sehe den Tennisball zum Beispiel nicht und man fühlt sich dann vielleicht aus der Gruppe ausgeschlossen oder nicht so integriert wie die anderen Kinder dadurch?
Also ich glaube, wenn man das von klein auf nicht anders kennt, dann ist, glaube ich, fast so der bessere Zugang zu den Ganzen, weil nur sagen, was man nicht darf, das ist doch überall so. Und so sehe ich halt das, dass ich denke, es ist für sie besser, wenn sie es probieren, was geht und was nicht geht, als wir, wenn man ihnen das vorschreibt.
Deine Kinder haben ja da auch das eine oder andere dann auf die harte Tour lernen müssen. Froni hat uns vorhin erzählt, sie ist zum Beispiel auch beim Radlfahren in den einen oder anderen Baum hineingekracht und da hat sie sicher auch ein paar Blessuren davon getragen. Wie gehst du denn dann als Mutter mit solchen Dingen um?
Also ich muss sagen, jetzt im Nachhinein gesehen, natürlich waren viele, viele Schutzengel am Werk. Das darf man auch nicht außer Tracht lassen. Nur, ja, also bei uns war es so, das Erste-Hilfe-Kasterl war immer gut bestückt und gefüllt. Und somit hat man so gewisse Sachen natürlich hingenommen. Es kann ja anderen auch was passieren. Und ich persönlich finde es in der heutigen Zeit auch schade, wenn man auch schon bei Kindergartenkindern hört, die was jetzt keine Behinderung oder was haben, ja, pass auf, mach dich nicht dreckig, da wirst du schmutzig. Ich denke, man lernt nur Learning by Doing und so ist es auch da. Also sie haben müssen lernen, wo es ist. Es war nicht immer einfach und auf einmal, oh je, schon wieder Pflaster dort, Pflaster da. Aber ja, sie sind bei uns auf die Bäume um und um geraxelt und überall rauf und auch dementsprechend auch runtergefallen. Aber es kann an jedem anderen Kind auch passieren. Ich glaube, jedes Kind, was Radl fährt, hat irgendwann einmal eine Verletzung dadurch. Man hofft nichts Schlimmes, aber das ist eigentlich ganz normal. Und ich glaube, das gehört einfach zum Erwachsenwerden oder zum Lernen mit Umgehen mit der Sache, was man hat oder auch nicht hat. Das gehört einfach dazu.
Hast du diesbezüglich vielleicht auch den einen oder anderen Tipp aus deiner Erfahrung heraus, den du anderen Eltern geben kannst, wenn sie zum Beispiel selber Kinder mit Sehbehinderung haben und denen auch dann diverse Dinge natürlich ermöglichen möchten, so wie ihr das auch gemacht habt?
Was kann man jemandem mitgeben? Natürlich, einfach wirklich ausprobieren lassen. Kinder machen lassen, was sie wollen. Ja, das muss jetzt gar nicht nur im Sport sein. Es gibt da so viele auch sehbehinderte Kinder, die musikalisch sind. Unsere ältere Tochter hat einmal bei einem Skikurs für sehbehinderte Kinder teilgenommen als Guide. Da schon sehr lange her. Und da hat sie gehabt zum Betreuen ein Mädel, das war 10 Jahre. Und dann hat sie am Abend ganz entsetzt angerufen und gesagt, Mama, stell dir vor, die kann nichts. Und gesagt, was heißt, die kann nichts? Hat gesagt, Mama, die habe ich müssen das Fleisch am Teller schneiden, die habe ich müssen die Schuhbänder binden. Wieso kann die das nicht? Weil sie es von ihren Geschwistern gar nicht so kennt hat. Ja, weil man, das sind halt diese Kinder, die was zwar gut gemeint, liebevoll aufgezogen werden, gar keine Frage nicht, aber halt zu gut, weil einer einfach alles gemacht wird. Und das, glaube ich, fast eben ist der falsche Weg. Und darum einfach machen lassen, probieren lassen, auch Alltagssachen. Es geht jetzt gar nicht nur um Sport, um gefährliche Sachen, sondern wirklich den Alltag normal bewältigen lassen. Und das fällt vielen natürlich schwer, weil sie es halt selber sie nicht in dieses Kind eh versetzen können. Und sie glauben, wenn man nicht gut sieht, kann man das Fleisch am Teller nicht schneiden oder sie haben die Schuhbandel binden. Nein, das geht alles.
Das heißt, du plädierst sozusagen dafür, die Selbstständigkeit zu fördern und darauf zu achten, die Kinder dann nicht überzubehüten gewissermaßen.
Auf alle Fälle. Also mein Zugang zu den Ganzen ist, nicht die Kinder unter die goldene Glocke zu setzen und vor der Außenwelt fernzuhalten, sondern wirklich reinlassen ins Leben. Irgendwann muss mehr oder weniger jeder seinen eigenen Weg gehen und unser Leben selber meistern. Und je früher, dass man sowas lernen kann, desto leichter tut man es ja später.
Sehr schön. Vielen Dank, liebe Petra, und auch danke nochmal an Lisi und Froni Aigner für eure Erzählungen heute.
Ja, dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg, viel Freude auch im Sommertraining. Und wir haben bereits gesprochen auch von Barbara Babsi Aigner mit Guide Clara Sikora. Und es gibt ja auch in der Familie den Johannes oder Johnny Aigner mit seinem Guide Matteo Fleischmann. Und wir werden uns freuen, auch in späteren Ausgaben von Parasport diese beiden Rennläuferinnen begrüßen zu dürfen. Sie haben alle gemeinsam wirklich eine beachtliche Medaillensammlung von Großereignissen daheim. Ja, und auch Ihnen wünschen wir auf diesem Weg alles Gute für das Sommertraining.
Das war's für diesmal von Parasport. Parasport ist ein Podcast von Metrix und dem österreichischen Paralympischen Komitee. Redaktion und Produktion Christina Lechner und Felix Pick. Und in der nächsten Ausgabe geht es bei uns um Ernährung im Parasport und unsere Ernährungsspezialistin, die hat dann viele praktische Tipps für euch. Bis in 14 Tagen.